Ayana. Hilfe zur Selbsthilfe. Deine Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung, Gesundheitserhaltung und vielen weiteren spannenden Themen. Mit mir, Andrea Keplinger, deinem Coach, deiner Psychologin, deiner Begleiterin, wie auch immer du es nennen magst. Denn das Leben ist nicht nur bestimmt von der Anzahl der Atemzüge, sondern vielmehr von den Momenten, die einem den Atem rauben. In diesem Sinne, alles Gute und viel Spaß! Herzlich willkommen und grüß dich, wenn es nun zum 10. Mal heißt, Ayana, Hilfe zur Selbsthilfe. Auszug aus dem Buch Herz über Kopf vom Bewusstseinsforscher Rüdiger Schache. In den Anfangszeiten beschreibt er ein Erlebnis eines deutschen Paars, welche mit dem Plan einer Überlandsreise mit den Motorrädern nach Japan aufbricht, welche dann schlussendlich nach 16 Jahren, 250.000 Kilometern und dem Besuch aller Kontinente doch etwas länger und abenteuerreicher endet als ursprünglich geplant. Zitat Anfang. Besonders eindrucksvoll erlebten die beiden das Wissen und die Fähigkeiten ihres Herzens an einem Nachmittag auf den Philippinen, als sie auf der Suche nach einem geeigneten Zeltplatz den Strand entlang fuhren. Da sie als Dauerreisende immer mit einem sehr knappen Tagesbudget haushalten mussten, hatten sie es sich angewöhnt, so oft wie möglich im Zelt zu übernachten. Der Tag war wunderbar, der Himmel blau, das Wasser türkis und die Palmen wiegten sich sanft raschelnd in der Meeresbrise. Doch obwohl die Zeltbedingungen perfekt waren, bekamen Klaus und Claudia das dringende Gefühl, sich heute ausnahmsweise eine Hütte am Strand zu mieten. Trotz der für sie hohen Kosten nahmen sie die innere Ansage an und freuten sich auf eine Nacht in einem Zimmer mit weichen Betten, einem Bad und fließendem Wasser. Kurz darauf erreichten sie eine Anlage aus der 3 bis 4 Dutzend einfachen Bungalows, lose verteilt zwischen schattenspendenden Palmen. Wie üblich war auch ihre Strandhütte auf Stelzen gebaut. Ein paar Holzstufen führten hoch zu einer kleinen Veranda. Die Wände bestanden weitgehend aus geflochtenen Kokosmatten und das Dach aus Palmwedeln. Die beiden parkten ihre Motorräder vor der Holzstufe und hieften ihr Gepäck in die Hütte. 2 Betten mit weißer Bettwäsche, 2 Stühle, ein Tisch und eine einfache Kommode. Kurzum, ein Stück Zivilisation. Etwa eine halbe Stunde später stand Klaus gerade unter der Dusche, als Claudia ihn darauf aufmerksam machte, dass sich da draußen etwas ziemlich schnell zusammenbraute. Klaus, der mit Berichten über die Reise ein wenig dazu verdiente und aus diesem Grund nur selten eine Chance für interessante Bilder ausließ, montierte seinen Fotoapparat auf das Stativ und richtete den Blick der Kamera durch das Fenster auf die Anlage. Vielleicht, so dachte er, ergebe sich eine kleine Bilderserie zu einem Tropengewitter. Inzwischen war der Wind von der ursprünglichen sanften Brise zu einer Vorstufe von Sturm angeschwollen. Das strahlende Blau des Himmels war längst dunkelgrauen Wolken gewichen und die Palmen rauschten und ächzten bei der Anstrengung, sich gegen die Kräfte des Himmels zu behaupten. Klaus hatte gerade ein paar Fotos geschossen, da kam der Regen. Aber nicht langsam tröpfelnd und sich dann steigernd. Vielmehr schossen plötzlich vom Sturm getriebene Salven aus Wasser nahezu quer zum Boden durch den Palmenhain, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Was für ein Glück, dass wir jetzt nicht am Strand zelten müssen, dachten sich die beiden. Nach einer Weile hielten die ersten Palmen den Gewalten nicht mehr stand und brachen. Inzwischen war der Sturm zu einem ausgewachsenen Taifun mutiert. Überall brachen die Bäume oder wurden entwurzelt. Es flogen Palmblätter und Holzlatten durch die Luft. Und dann fiel der Strom aus. Es war inzwischen so düster geworden wie in einer Mondscheinnacht mit Wolkenhimmel, aber noch hell genug, um ein paar Fotos zu machen. Es sollten die letzten für diesen Tag sein. Klaus, immer noch mit dem Finger auf dem Auslöser, traute seinen Augen nicht, als vor ihm die ersten Dächer der umstehenden Hütten abhoben und wie Kinderdrachen in die Höhe wirbelten. Wie auf ein geheimes Kommando hin begannen die Wände der umstehenden Bungalows der Reihe nach in sich zusammenzubrechen. Manche wurden vom Wind noch eine Strecke über den Boden getrieben, bis sie sich zwischen bereits umgestürzten Palmen verfingen. Klaus und seine Partnerin steckten inzwischen ganz eindeutig in einer ausgewachsenen Naturkatastrophe. Was die beiden Weltreisenden jedoch am meisten erschütterte, war das Erlebnis in ihrer eigenen Hütte. Während vor der Tür ein Inferno tobte und alles zu Kleinholz zermalmte, spürten sie in ihrem Raum davon buchstäblich nichts. Zwar hörten sie Geräusche und wussten, was um sie herum los war, doch ihr eigenes Häuschen blieb davon so unberührt, als würde eine Art Schutzglocke es aussparen. Im Laufe der Nacht legte sich der Taifun. Als Klaus und Claudia am nächsten Morgen ihre Hütte verließen, zeigte sich die gesamte Dimension der Zerstörung. Kein einziger Baum und kein Haus waren stehen geblieben, außer dem ihren. Das Unwetter hatte nicht einmal einen Palmwedel von ihrem Dach bewegt und selbst die beiden Motorräder standen noch genauso vor der Veranda, wie sie sie am vergangenen Abend abgestellt hatten. Wenn wir das erzählen, glaubt uns das niemand, dachten die beiden. Klaus positionierte die Kamera auf seinem Stativ und fotografierte sie beide per Selbstauslöser vor der völlig intakten Hütte, inmitten eines Endzeitszenarios aus Zerstörung. Wie sie später erfuhren, war es der stärkste Taifun der vergangenen 10 Jahre gewesen. Er hatte im Land so große Schäden angerichtet, dass die Weltgemeinschaft spezielle Rettungsfonds und Hilfsprojekte ins Leben rief. Dieses Ereignis hatte für Klaus und Claudia trotz aller Tragik eine neue Dimension von Erfahrung zum Leben aus dem Herzen eröffnet. Die Eingebung, jene Nacht nicht am Strand zu zelten, war schon beeindruckend richtig gewesen. Doch die Tatsache, dass das vernichtendste Unwetter der letzten Jahre das halbe Land zerstörte, ihre Hütte aber ausgespart hatte, veränderte ihrer beider Verständnis von Realität nochmals deutlich. Welche Kraft konnte so etwas bewirken? Noch während die beiden darüber nachgrübelten, kamen Einheimische mit gefüllten Fruchtkörben auf ihre Hütte zu. Sie versammelten sich in einem Halbkreis. Ein Sprecher trat hervor und überreichte jedem einen Korb. Dies sei, so zu verstehen, eine Ehrung dafür, dass Klaus und Claudia mit den Göttern in Verbindung stünden. Die Fotos von diesem nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen unerklärbaren Ereignis reihte das Paar später in ihr Buch in den Dia-Vortrag Abgefahren in 16 Jahren um die Welt ein. Einer der erfolgreichsten Vorträge seiner Art, der die Herzen von über 500.000 Menschen erreichte. Zitat Ende. Wow, was für eine Geschichte. Als ich diese vor ein paar Jahren im besagten Buch las, wusste ich, es kommt einmal der Moment, an dem ich mehrere Menschen an diesem tollen Ereignis teilhaben lassen werde. Um die fast schon unglaublich erscheinenden Wirkmechanismen, die rund um uns ständig passieren, etwas näher bringen zu können. Nun aber zum eigentlichen Titel dieses Podcasts. Ja, vielleicht ahnst du es schon, das Herzfeld. Beginnend mit dem Satz. Das Herz kann ein elektrisches Feld erschaffen, welches 100-mal größer ist als das des Gehirns und ein 5000-mal größeres Magnetfeld. In Podcast-Folge Nummer 7, die Energie in dir, sind wir eingestiegen in die neuen Wissenschaften, die nach und nach Einzug in das Bewusstsein der Menschen findet. Wir sprachen unter anderem von elektromagnetischen Feldern, die uns alle umgeben, ja uns aber auch ganz individuell ausmachen. Sowohl im Gehirn als auch im Herzen entstehen Frequenzen und Schwingungen. Im Gehirn messbar durch verschiedene Wellen, Beta, Alpha, Theta und Delta-Wellen. Hier wird zwischen dem Bewusst- bzw. Unterbewussten unterschieden. Mehr dazu in einem späteren Podcast. Aber ebenso, und das ist erstaunlich, ist auch eine Schwingung rund um das Herz zu erkennen. Und dies wird das Herzfeld genannt. Die Forscher des kalifornischen HeartMath Institute haben herausgefunden, dass im Durchmesser von bis zu 17 Metern jeder Mensch ausgehend vom Herz-Brustbereich ein gewisses Schwingungsfeld aufweist. Das wissenschaftlich messbar ist. Hattest du schon mal das Gefühl, die Intuition oder den Impuls verspürt zu haben, jemanden auf Anhieb zu mögen, also auf einer Wellenlänge zu schwingen? Oder eben nicht, jemanden im wahrsten Sinne des Wortes abstoßend zu finden, beziehungsweise zu spüren, dass da irgendwo dicke Luft zwischen euch herrscht. Und Forscher gehen mittlerweile sogar noch weiter. Sie gehen davon aus, dass das Herz eine gewisse Intelligenz hat. Es wird als Herzintelligenz bzw. Herzkohärenz bezeichnet. Was ist nun also diese Herzkohärenz? 2. Charakteristische Arten von Herzschlagschwankungen können mit Hilfe von Pulswellenmessungen und den Auswertungen durch das unter anderem Biofeedback-System beschrieben werden. Chaos und Kohärenz, also Chaos und Gleichklang. Wohlgefühl, Dankbarkeit, Mitgefühl oder Glücksgefühl führen zu regelmäßigen Pulsveränderungen. Das heißt, der Wechsel zwischen Beschleunigung und Bremsen des Herzschlags verläuft gleichmäßig mit der Atmung und den Blutdruckschwankungen. Dieser Zustand des Gleichklangs wird Kohärenz genannt. Bei Stresszuständen, Angst, Depression oder Ärger wird der Rhythmus des Pulses ungleichmäßig bzw. chaotisch. Nicht nur im Zusammenspiel zwischen Hirnkohärenz und Herz, sondern ebenso als eigenständiges Zentrum des Herzens, aber vor allem in Bezug zu Emotionen und Gefühlen, kann man unterschiedliche Ausschläge in den Schwingungsparametern sehen und erkennen. Als Beispiel kannst du dir gerne in der Internetsuchmaschine die Amplitude der Emotion Ärger im Unterschied zu Demut, Dankbarkeit und bedingungsloser Liebe anschauen. Da sind Welten dazwischen. Und genau dieses Wissen wird schon seit geraumer Zeit in der Praxis angewendet. Auch in einer meiner Lieblingsdisziplinen, der Sportpsychologie. Ich wende diverse Übungen mit Hilfe verschiedener Geräte an, um die Leistung, die Performance zu verbessern. Es gibt zum Beispiel, wie gesagt, Biofeedback-Geräte, die verschiedene Parameter wie den Hautleitwert, Herzrate, Atmung etc. messen und so dem Anleitenden unmittelbare Rückmeldungen zum Wohlbefinden und der damit verbundenen Leistungsbereitschaft geben. Weiters gibt es zusätzliche Tools, die genau diese Herzratenvariabilität bzw. Kohärenz oder Inkohärenz messen, die auch in Heilungsverfahren und Heilungsprozessen von Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen eingesetzt werden, um wieder eine gewisse Körperwahrnehmung und Kontrolle, zum Beispiel sich selbst gegenüber, den automatisierten Gedanken und Gefühlen gewahr zu werden. Die Forscher entwickelten in den letzten Jahren verschiedene Tools, um mithilfe dieser Informationen, wie gesagt, zwischen der Herz- und der Gehirnintelligenz bzw. der HRV, der Herzratenvariabilität, die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, die Vitalität, also Lebenskraft, zu steigern, aber auch die Leistung im optimalen Zeitpunkt abrufen zu können. Nicht nur im Bereich Stresserleben, Gesundheitserhaltung, durch herzbasierte Atmung und Fokus auf der Herzgegend und dem elektromagnetischen Feld, sondern auch im Umgang mit dem Angsterleben, der Bearbeitung von Traumata, wie auch in der Meditation wird dieses Wissen vertieft angewendet. Und hier kommen wir schon zu einer spannenden Frage, möglicherweise auch für dich. Bist du Kopf, Verstand oder Herz, Gefühlsmensch? Und kann man das überhaupt so differenziert betrachten und sagen? Schauen wir uns einmal Folgendes zum Verstand an und die noch zu großen Teilen unerforschten Bereiche des Gehirns. Immerhin ist ja der Löwenanteil der neurophysiologischen und neuropsychologischen Prozesse verborgen, im Unterbewusstsein. Und wir nehmen von den auf uns in der Sekunde einströmenden 11 Millionen Reize nur rund 40 bis 60 Eindrücke, auch Bits genannt, bewusst wahr. Der Grund für diese starke Filterung an Informationen ist ganz einfach ein Schutzmechanismus in unserem Gehirn. Die vollständige Verarbeitung aller dieser Eindrücke würde nämlich definitiv zu einer Überlastung führen. Der Hauptteil der Informationen, also alles, was wir je erlebt, gehört, gesehen, gerochen und gefühlt haben, ist in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Ich möchte dir die wirklich geringe bewusste Wahrnehmungskapazität von uns Menschen anhand folgenden Beispiels nahebringen. Durch die Tatsache, dass wir aus besagten 11 Millionen real vorhandenen Eindrücken in der Sekunde nur diese maximal 60 bewusst verarbeiten, ergibt sich die Schlussfolgerung, dass wir, und jetzt halte ich fest, dass wir in jeder Sekunde von etwa 200.000 Mal mehr Informationen umgeben sind, als wir tatsächlich wahrnehmen und verarbeiten können. Gut, dass wir daneben unserem Verstand noch zusätzlich eine schlagende Zentrale in der Brust haben. Denn mit dem Herzen, mit unseren Gefühlen und Prozessen, die eher von der Intuition und dem Bauchgefühl ausgehen, hat jeder von uns die Möglichkeit, die der eine mehr, der andere weniger nutzt, sehr viel mehr Wissen für sich selbst zu kreieren. Leider wird aber genau diese wissenschaftlich belegbare Tatsache, dass das Herz eine eigene Intelligenz aufweist, noch kaum in der klassischen Medizin berücksichtigt. Obwohl diese Erkenntnis ja schon in unserem allgemeinen Sprachgebrauch erkennbar ist, mit Sätzen wie aufs Bauchgefühl hören, erstmal hineinspüren oder zum Beispiel auf einer Wellenlänge sein. An solchen Aussagen und Sprichwörtern ist eindeutig was dran. Denn wie vorhin kurz angedeutet, untersucht das kalifornische HeartMath Institute seit etwa 3 Jahrzehnten genau solche Phänomene. Gegründet 1992 erforschen sie diese Erkenntnisse, Aufbau, Struktur des Herzens und das elektromagnetische Energiefeld, das man sich wie eine Art Energiewolke mit magnetischer Wirkung vorstellen kann. Und hier wiederhole ich gerne noch einmal meine anfängliche Aussage. Das Herz kann ein elektrisches Feld erschaffen, welches 100-mal größer ist als das des Gehirns und ein 5000-mal größeres Magnetfeld. Absolut atemberaubend ist die Tatsache, dass das Herz ein eigenes, selbstständiges Gehirn besitzt. Zugegebenermaßen zwar nicht sehr groß. Forscher gehen davon aus, und hier ist auch eine neue Disziplin der Neurokardiologie entstanden, dass der Mensch aus etwa 7 Milliarden Neuronen, also Nervenzellen, besteht und davon besitzt dieses kleine Herzgehirnzentrum in etwa 40.000 Neuronen. Also nicht sehr viel, aber immerhin erstaunlich, dass die Forschung immer wieder neue Erkenntnisse zutage bringt. Oder hättest du das gewusst oder schon mal gehört? Folgend ein interessanter Auszug von der Homepage transinformation.net. Zitat Anfang: Die Qualität des Feldes, das jemand mit seinem Herzen erschafft, beeinflusst seine Erfahrung und seine Wirklichkeit. Die Forschung hinter der Entwicklung des HeartMath entsprang aus der Idee, dass die emotionale Reaktion des Körpers auf Ereignisse nicht immer, wie angeführt aus der Top-Down-Verarbeitung, das heißt, das Gehirn sendet Signale an das Herz und andere Organe und der Körper reagiert entsprechend, herausgeschieht. Vielmehr wurde nun bewiesen, dass sehr häufig unser emotionaler Zustand unser Herz triggert, seine eigenen Signale an das Gehirn und andere Organe zu senden und der Körper dementsprechend antwortet. Tatsächlich haben Forscher des HeartMath festgestellt, dass die Physiologie und die Nervenzentren des Herzens so komplex und aktiv sind, dass sie für sich selbst, wie schon gesagt, ein Gehirn, ein Minigehirn bezeichnet. Wir wissen jetzt, dass das Herz Zellen enthält, die Norepinephrin und Dopamin produzieren und freisetzen. Neurotransmitter, von denen einst angenommen wurde, dass sie nur vom Gehirn und den Ganglien außerhalb des Herzens produziert werden. Noch bemerkenswerter ist die Entdeckung, dass das Herz Oxytocin, das Liebeshormon, das Kuschelhormon, in Konzentrationen produziert, die genauso hoch wie die im Gehirn sind. Dies ist eine Frage der Mathematik des Herzens, HeartMath, wie sich an der Mitwirkung des HeartMath Institute in diesem Fall erkennen lässt. Zitat Ende. Die Frage, die sich jetzt vielleicht einigen von euch stellen wird und die sich nicht nur die Forscher stellen: Was ist jetzt eigentlich übergeordnet? Wer ist Chef? Wer gibt den Ton an? Wieso verhält sich der Mensch so, wie er sich halt eben verhält? Diese Frage der Wertigkeit, wer oder was ist wichtiger, wer gibt den Ton an, möchte ich hier nicht beantworten. Ich maße es mir nicht an, ein Urteil zu fällen. Wenn man aber, und jetzt wird es spannend, von der biologischen Sichtweise ausgeht, ist eines sonnenklar. Denn das Herz wird zuerst gebildet. Und zwar unmittelbar, nachdem sich die Zellen nach der Befruchtung des neuen Wesens bzw. baldigen kleinen Menschleins geteilt haben. Es bildet sich das schlagende Herz und erst nach und nach weitere Körperteile, Weichteile, das Gehirn und der Rest. Was heißt das jetzt möglicherweise für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin? Intuitives Spüren wieder vermehrt zuzulassen und mehr Raum zu geben. In sich hineinhören und den Einfluss von außen und Einflüssen und Störvariablen einmal abschalten bzw. Verstand und Gespräche, die wie gesagt von außen kommen, aus einer größeren Distanz betrachten und zuerst einmal ins Gefühl zu gehen. Wie wirkt das Gesagte auf mich? Mehr aufs Herz hören und diesem Gefühl folgen. Entscheidungen vermehrt aus dem Bauch heraus bzw. dem sogenannten Solarplexusgeflecht, auch Thymusdrüse genannt, zu treffen. Laut einer Aussage der Hopi-Indianer werden die besten Entscheidungen in nur 7 Sekunden getroffen. Nach diesen 7 Sekunden ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Verstand das Gefühl beeinflusst, der ja unmittelbar mit dem Bewusstsein, Sinneseindrücke und Erfahrungswerte gekoppelt ist und mit Zahlen, Daten, Fakten dazwischenfunken kann. Und wir erinnern uns zurück, von 11 Millionen Reizen in der Sekunde landen nur in etwa 40 bis 60 in unserem Bewusstsein. Und hier wiederum verweise ich noch einmal auf Podcast Nummer 7, die Energie in dir, in dem eine Kernaussage ist, dass alles miteinander verbunden ist, dass die Menschen nicht als einzelnes, alleiniges Individuum betrachtet werden können, sondern schon allein durch den Körper und das besagte elektromagnetische Herzfeld, das ja, wie du schon weißt, immerhin bis zu 17 Meter über deine körperlichen Grenzen messbar hinausreicht, irgendwie fast immer miteinander verbunden sind. Das heißt, sich gegenseitig zu spüren, zu fühlen, Gefühle von anderen zu übernehmen, ob bewusst oder zu einer viel größeren Wahrscheinlichkeit unterbewusst. Man denke nur an stressige Phasen bzw. Trauerprozesse in Beziehungen, bei Paaren, in Familien. Um es für dich noch etwas verständlicher zu machen: Dieser Prozess der Gefühlsübertragung ist ganz klar bei entwicklungspsychologischen Prozessen im Heranwachsen bei Kindern zu beobachten. Denn sie haben noch nicht so stark gelernt, den Verstand einzusetzen und alles logisch erklären zu wollen und gehen daher viel mehr in ihr Gefühl und ins Spüren der eigenen Gefühle, aber auch in die Gefühle anderer. Im Nachhinein berichten mir viele Paare, die sich getrennt oder scheiden haben lassen, dass im eigenen Findungsprozess, wie geht's jetzt weiter, die Kinder die ein oder andere Verhaltensauffälligkeit gezeigt haben, da sie wahrscheinlich fühlten, dass etwas nicht mehr stimme zwischen den Eltern und dementsprechend darauf reagiert haben. Sie wurden entweder besonders laut oder leise, schüchtern oder extrovertiert, quasi eine Verhaltensauffälligkeit, in der sich beide Eltern um das Kind zu kümmern haben und so zumindest eine kleine Möglichkeit für das Paar bestehe, sich einander wieder annähern zu können. Und eben diese Gefühlsübertragung wird auch im psychologischen Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung beschrieben. Von wem kommt dieses Gefühl? Ist das mein eigenes? Projiziere ich das oder fühle ich mit? Also denk immer daran, durch einen Radius von bis zu 17 Metern spürst du dein gesamtes Umfeld mit Hilfe deiner elektromagnetischen Herzenergie und kannst dadurch viel Gutes, aber leider auch weniger Gutes im Umfeld kreieren, beziehungsweise viel Positives von außen, aber eben auch Negatives von außen aufnehmen und fälschlicherweise für dein eigenes Gefühl halten. Darum tust du gut daran, dir die ein oder andere Strategie zu überlegen, um dich von allzu starken negativen Emotionen und Gefühlen von außen, natürlich auch von innen, zu schützen. Gutes Gelingen bei deiner weiteren Suche nach Hilfsmitteln und Lösungsmöglichkeiten, die für dich passen. Das war's. Podcast Nummer 10 ist im Kasten. Das Herzfeld. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Pfiati. Gib mir doch über meine E-Mail-Adresse, die du auf meiner Homepage www.sportpsychologie.tirol findest, ein kurzes Feedback, wie es dir gefallen hat. Außerdem würde ich mich natürlich sehr über eine Empfehlung, Kanalweiterleitung und so weiter von Herzen freuen. Ein kurzer Hinweis am Rande: Die Musik ist GEMA-frei und wird von www.musicfox.com zur Verfügung gestellt.